Morgen erhalten Sie in der Paulskirche in Frankfurt den Ludwig-Börner-Preis. Er wird für herausragende Leistungen im Bereich Publizistik, Essays, Kritik vergeben. Auch schon Ihre Vorgänger als Herausgeber der FAZ haben ihn erhalten, Joachim Fest und Frank Schirmacher. Die Laudatio auf Sie wird Professor Dan Diener von der Universität Leipzig halten. Im Gespräch verriet er mir, welche Verbindungslinien er morgen ziehen wird zwischen Ludwig Börner und Jürgen Kaube. Die Rolle als journalistischer Zeitdiagnostiker ist dann natürlich ganz wichtig. Eine Aufgabe, der Sie sich täglich stellen müssen hier in Ihren Redaktionsräumen in der FAZ, in der wir sitzen. Nun verhindert das schnelllebige Tagesgeschäft eine fundierte Diagnose?
Eigentlich verhindert das Tagesgeschäft das nicht. Also man ist ja durch seine Ausbildung, in meinem Fall Soziologie, Ökonomie, Sozialwissenschaften, ein bisschen Philosophie, so ein bisschen vorbereitet worden mit Begriffen, die Gegenwart auch zu analysieren. Man hat viel Gesellschaftstheorie gelesen, solche Dinge. Insofern kommt gar nicht alles, was aktuell geschieht, so überraschend. Man muss ihm dann nur eine Pointe abgewinnen und sehen, worauf läuft es vielleicht hinaus, was wird vielleicht in einer aktuellen Debatte vergessen. Solche Fragen stellt man sich. Das andere ist, das Feuilleton ist ja ein bisschen die Zone in der Zeitung, die von einem allzu scharfen Aktualitätsdruck auch ein wenig entlastet ist. Also wenn wir etwas schreiben über die Bedeutung, die der Familienwandel zum Beispiel hat für unsere Gesellschaft, demografische Fragen, oder nehmen Sie die Bildungsdebatten, die sich erfreulicherweise für den Analytiker wiederholen. Für die Gesellschaft ist es nicht ganz so erfreulich, dass sich sie immer wiederholt. Dann haben Sie immer wieder Phänomene von einer gewissen Stabilität. Und das Neue dem abzugewinnen, ist vielleicht eher das Problem, als durch das Neue überrollt zu werden. Also so würde ich eigentlich denken, dass man doch ganz gut ausgerüstet ist. Insbesondere, wenn man in einer Zeitung arbeitet, die einem ein bisschen die Freiheiten dafür lässt. Also zum Beispiel die Freiheit zu lesen. Dass man einfach am Tag lesen kann und nicht sofort reflexhaft reagieren muss. Denn das ist ja sehr auffällig. Wenn man das muss, dann reagieren fast alle ziemlich ähnlich.
Wie finden Sie denn Ihre Themen? Sie haben ja eine unglaubliche Themenbreite. Also Sie können über den Serotimor schreiben, Sie können über Tätowierungen schreiben, Sie haben über Lärm in den Straßen geschrieben. Das alles ist auch in einem kleinen Büchlein alles festgehalten worden. Wie finden Sie Ihre Themen? Was macht Sie aufmerksam?
Naja, im Grunde ist es so, dass man mitten in einer Gesellschaft lebt und ein Teil der Themen kommen selber aus den Medien. Also man erfährt davon, dass es in Griechenland Finanzprobleme gibt, natürlich durch Sendungen und Zeitungen. Und dann lese ich relativ viel oder ich bemühe mich jedenfalls, Wissenschaften, die sich mit meinem Interessengebiet beschäftigen, also der Gesellschaft oder auch den Künsten. Also Bibliotheken, Bücher sind eine elementare Quelle der Zufuhr an Themen. Und dann ist es einfach so, wie ich erlebe das gerade, wir sind aus dem Taunus ins Innere Frankfurts gezogen. Man ist auf einmal in einer Stadt, in einer Großstadt, was ich vor Jahren mal war in Berlin, die wiederum viel größer ist als Frankfurt. Und jetzt macht man sich so einen Begriff. Man sieht so verschiedene Dinge. Man sieht die Banker, die morgens so ausrücken in ihre Organisationen und mittags so eine Stunde Pause haben. Und dann macht man sich so Gedanken über deren Welt. Und man kann sie ja auch fragen. Also man kann ja mit ihnen sprechen. Also so, wenn man ein wenig wach und etwas ausgestattet mit Lektüre durch die Welt geht, gibt es keine Themenknappheit.
Sie führen aber die Themen, die Sie betrachten, nicht ins Grundsätzliche, aber Sie gewinnen den Themen doch immer auch sehr grundsätzliche Überlegungen ab. Also ich nehme mal sowas, so ein unschuldiges Thema, vermeintlich unschuldiges Thema, wie den Serotimor, der weiß werden musste. Da kommen Sie zu Formulierungen, die sehr humorvoll sind, aber ein Humor, der sich nicht aufdringlich, der nicht plakativ ist, der aus dem Gedanke kommt, das verbindet sie eher mit Heine, würde ich sagen, als mit Börne. Also zum Beispiel schwarze Herrenschokolade, postkolonial ist nicht denkbar, schreiben sie an einer Stelle, denn es gibt weder Schwarze noch Herren, so haben sie es geschrieben. Und ihr Gegenvorschlag war, fremde Bürgerinnen-Schokolade zu erfinden. Was hat sie an diesem Artikel gereizt?
Ja, es ist sicherlich ein eigentümlicher Vorgang gewesen, dass man, wie soll man sagen, historische Gerechtigkeit herzustellen versucht, indem man das Markenzeichen einer Zartbitterschokolade ändert, weil es nicht mehr tolerabel erscheint, dass ein Moor, selbst dieses Wort ist nicht mehr tolerabel, sich abgedruckt findet. Und nun kam noch etwas Besonderes hinzu. In der Geschichte dieser Sarotti Schokolade, die so von einer Firma zur anderen wanderte, spielte ganz am Anfang ein deutscher Soziologe eine gewisse Rolle, nämlich Georg Simmel, dessen Vater in Berlin eine Konditorei besaß und diese Schokolade mitherstellte. Simmel wiederum hat über den Fremden gesprochen und welche Rolle er in den modernen Gesellschaften darstellt. Und das kann man dann, wie soll man sagen, in Form einer Glosse, denn das war es ja, es war ein kurzer Text, kann man das so kurz schließen und sagen, na, in welchem Stand haben wir denn in Bezug auf den Umgang mit Fremden? Nützt es zum Beispiel Menschen, die irgendwie disprivilegiert sind, wenn wir vorwiegend symbolisch darauf reagieren, indem wir zum Beispiel die Hautfarbe von Markenzeichen ändern? Ich habe immer den Eindruck, den Afrikanern ist damit nicht recht geholfen. Im Grunde genommen wären die Produktionsumstände dieser Schokolade zu ändern, die ja dann auch aus solchen Ländern kommt, wahrscheinlich viel hilfreicher, als sich jetzt ein gutes Gewissen zu verschaffen, indem man jetzt den Sarotimor etwas aufhält.
Aber dieser Zug Heines des Spötters, den lassen Sie in Texte wie einfließen. Ist ja kein Stilmittel bei Ihnen.
Ich glaube, der Witz steckt halt irgendwie in den Sachen selbst. Wir leben in einer Gesellschaft, die ständig, ich sag's mal vorsichtig, merkwürdige Begebenheiten hervorbringt. Und wir leben unter eigentümlichen Umständen, also die selber eine Art Humorstruktur haben. Also man muss gar nicht viel tun, glaube ich. Man muss sich nur ein bisschen von der Seite anschauen. Dann erscheint einem vieles sehr, sehr merkwürdig. Und oft ist Humor, glaube ich, oder Witz auch ein Kommunikationsmittel. Man begreift etwas, wenn man lacht. Man lacht ja eigentlich häufig nicht falsch, sondern weil man sagt, da hat jemand was gesehen, so für eine Sekunde. Das ist manchmal nicht belastbar, man kann keine Theorie daraus machen. Aber das Lachen selber, der Witz, dokumentiert einen Moment der Erkenntnis.
Dann lassen Sie uns doch noch mal über das Humboldt-Forum spotten. Darüber haben Sie ja auch einen wunderbaren Artikel geschrieben. Zum Beispiel schreiben Sie da, noch immer hat das Humboldt-Forum mehr Quadratmeter als Ideen. Und die Ideen, die das Humboldt-Forum hat oder womit man es füllen will, die stammen ja aus der Historie. Und dann haben Sie Ihren Architekturkritiker Dieter Bartetzko zitiert, der darauf hingewiesen hat, dass man immer mehr so nationale Architekturgüter schafft. Und dann enden Sie mit einem wunderbaren Satz. Man landet eventuell bei einer Verbindung des Unverbundenen durch Treppenhäuser. Das bringt es dann wunderbar auf den Punkt, dass da doch das Ganze nicht so durchdacht zu sein scheint.
Naja, der ganze Berliner Schlossbau ist ja so ein Projekt, in dem sich so ganz verschiedene Ambitionen zusammengetan haben. Die einen hatten einfach ein historisches Erinnerungs- und vielleicht auch Wiedergutmachungsbedürfnis. Das Ding ist gesprengt worden. Man möchte dieses Unrecht am Gebäude, an der Stadt wiedergutmachen. Also möchte man es wieder aufbauen. Man hat zum Teil alte Steine, aber die reichen nicht aus. Also muss etwas Neues her. Was muss aber rein in so ein Schloss? Dann hatte man Distanz gegenüber der Preußen-Ausstellung zum Beispiel zu machen, hätte ja nahegelegt, gerade im Sinne der Rückbesinnung auf die Epoche, in der das entstand. Das passte aber nicht so recht, weil Preußen irgendwie merkwürdig konnotiert ist, jedenfalls bei manchen Leuten. Also dachte man, angesichts der Gegebenheiten in Berlin, dass die außereuropäische Kunst so tief im Süden in Dahlem liegt, könnte man doch das hineinholen und hat das dann überbaut mit der Vorstellung, dass das jetzt eine Art Weltkulturen und Antikolonialismus Schau darstellen soll. Andere Interessen meldeten sich seitens der Humboldt-Universität. Da könnten doch die Sammlungen der Humboldt-Universität untergebracht werden, die nun wiederum nichts mit den Weltkulturen an sich zu tun haben. Da geht es um Präparate von Herrn Virchow, alte Maschinen, antike Plastiken oder so etwas. Schließlich noch eine Idee mit einer Bibliothek. Und so fanden sich die Interessen ja irgendwie zusammen, aber sie wurden nicht synthetisiert, waren sie auch gar nicht. Das ist, wenn man so will, so eine kuriose Situation, wo man nicht viel dazu tun muss, um den, glaube ich, einem Leser darzustellen, dass es hier keine einheitliche Intelligenz am Werk ist und dass man sich vielleicht auch hätte vorher überlegen können. Manchmal, das ist ja so der Eindruck, den man bei vielen Dingen, die in der Gesellschaft geschehen, so hat, dass man denkt, na, hättet ihr da vielleicht vorher mal eine Stunde Gedanken investieren können? Dann hättet ihr vielleicht gesehen, auf welche Paradoxien, Merkwürdigkeiten, Widersprüche, Desaster ihr da drauflaufen werdet. Und oft kommt es dann ja leider auch so.
Aber es ist schon ein Motiv, habe ich den Eindruck, wenn ich Ihre Texte lese, dass Sie diese schnellen urteilenden Reflexe wegbekommen wollen, sowohl aus Ihrem Schreiben als auch beim Leser. Ich möchte zwei Beispiele noch mal anführen. Sie haben einen Artikel geschrieben über Partnersuche. Da würde das gute, bürgerliche bis linke Bewusstsein sagen, ich suche mir doch keinen Partner online. Das mache ich nicht. Also bei diesen ganzen Portalen, die versprechen, alle 11 Sekunden verliebt sich jemand. Das ist IGIT. Und dann haben Sie eine Studie, Sie sind ja, kommen ja auch aus der Soziologie neben den Kulturwissenschaften, zitiert, die belegt, dass die Auswahl in der Realität und im Netz gar nicht so weit unterschieden ist.
Ja, das sind Befunde, die man einfach zur Kenntnis nehmen muss, dass insbesondere über die Jahrgänge hinweg, je jünger die Leute sind, desto häufiger werden Partnerschaften im Netz angeknüpft. Und man muss da eigentlich auch gar nicht alarmiert sein, denn vieles, was man jetzt dieser Internettechnologie so an Kälte und Berechenbarkeit und das, was man gerade nicht möchte, in Liebesdingen zuschreibt, ist ja eine richtige Beschreibung auf der Ebene dieser Technologie. Aber auch die, die sich dort getroffen haben, müssen sich ja dann noch mal im wirklichen Leben, wenn ich das so sagen darf, treffen. Und da darf man ganz getrost sein, dass dann die ganz traditionellen Muster ablaufen und man, selbst wenn so ein Ding Partnerbörse heißt, nicht davon ausgehen darf, dass demnächst Paare einander ersteigern oder ein Optionshandel beginnt oder irgendwie unangenehme kapitalistische Strukturen zu beobachten sind. Da sind dann doch zum Beispiel so etwas wie sich verlieben, Passion entwickeln, Intimität, relativ robuste Errungenschaften der Moderne gegenüber Technologie oder Wirtschaft.
Und die Auswahl- und Ausschlusskriterien, die wir in unserer Gesellschaft entwickelt haben, die wir sozial entwickelt haben, die werden ja durch die Technik überhaupt nicht ausgehebelt. Die gelten ja da weiter. Wen ich mit meinen Voreinstellungen auswähle, das funktioniert genauso gut, ob ich jetzt in meine Eckkneipe gehe oder die Disco nehme. Das sind ja die Vorauswahlen, die da stattfinden.
Ja, und die Unterschiede liegen dann halt in dem Unterschied zwischen Interaktion und Kommunikation mit jemandem, der nicht da ist. Natürlich hat man gewisse Möglichkeiten, zum Beispiel der Selbstdarstellung im Internet. Früher im Brief, hätte man gesagt, die man nicht hat, wenn man jemandem gegenüber sitzt, der sofort kontrollieren kann oder diejenige, dass das so nicht stimmen kann. Aber da Partnerschaft immer auf Interaktion zuläuft, ist eigentlich auch den Leuten, die das im Internet anbahnen, anzuraten, dass sie nicht allzu viel in falsche Selbstdarstellung investieren, die ja dann sowieso auffliegen. Und man muss es ihnen im Grunde genommen gar nicht anraten, die wissen das schon selber.
Sie müssen ja die FAZ nun durch unruhige Medienzeiten bewegen. Natürlich, wenn man sich mit Ihnen unterhält, FAZ stand früher für konservativen Journalismus. Joachim Fest habe ich noch kennengelernt und wir haben auch hier eine SWR-Zeitgenosse mit Joachim Fest damals noch gesendet, als er noch lebte. Da war es eindeutig konservativ. Unter Schirmacher sagte man, das Feuilleton ist links geworden, Wirtschaft blieb eher rechts. So, jetzt ist natürlich die große Frage, wohin entwickelt sich die FAZ? Ich will sie überhaupt nicht mit ihren Vorgängern vergleichen, liegt mir fern. Ich möchte auf einen Artikel mal hinaus, der dann vielleicht doch anhand eines Artikels eben deutlich macht, wo Sie möglicherweise stehen. Es gab in Berlin einen Streit um das Gebot auf dem Pausenhof, wo in der Schule sehr viele ausländische Kinder waren, nur noch Deutsch sprechen zu dürfen. Und nun lief das ab, was wir vorhin ja schon reflexhaft genannt haben. Die Linke sagte, nein, ihr Kinder, eure Identität müssen wir schützen. Ihr müsst euer Türkisch auf dem Schulhof bewahren. Und die eher Rechtsorientierten, die haben gesagt, so mit einem Unterreflex, naja, die werden sowieso nie richtige Deutsche. Sie weisen also, wenn Sie so ein Phänomen beschreiben, auf die Reflexe links und rechts hin. Ist das ein, man kann ja gar nicht sagen Stil, aber ist das eine Intention, die Sie mit Ihrem Journalismus verfolgen und auch mit der FAZ?
Na, ich finde, Zeitung hat ja nur einen Sinn, wenn sie die Wirklichkeit nicht einfach verdoppelt. Das heißt also Positionen zum Beispiel, die es in der Wirklichkeit schon gibt, die dann die Pressesprecher von Parteien oder Erziehungsgewerkschaften, Lehrerverbänden, Elternsprechern oder so von sich geben, und das ist ja in Ordnung, dass sie das tun, das ist, gehört ja auch zur Öffentlichkeit, die zu wiederholen hätte jetzt jedenfalls für einen kommentierenden Artikel in der Zeitung ja gar keinen Sinn. Dann würde man sagen, naja, jetzt hat es die Zeitung auch nochmal gesagt. Das ist nicht mein Interesse. Ich finde, Zeitung hat eine eigene Erkenntnisaufgabe.
Aber Sie werden doch auch die Erwartungshaltung von Lesern befriedigen müssen. Und der Leser sieht gern bestätigt, was er eigentlich ohnehin schon auch so ungefähr denkt.
Ja, Sie haben recht. Es gibt das Lob, das man für Artikel bekommt. Endlich sagt's mal einer. Was aber impliziert, dass noch niemand so gesagt hat, man sieht's nur wiedererkennt, das eigene Denken sagt, ah, ja, so muss es eigentlich gesagt werden. Das ist eine gute Formulierung. Also insofern schon nicht Wiederholung von etwas, was in der Welt ist. Aber es gibt ja auch das genau entgegengesetzte Lob. Das wusste ich ja gar nicht. Und das ist ja ein Lob, für das man auch einiges tun muss. Zum Beispiel in dieser Debatte über den Pausenhof konnte jedenfalls nach einigen Runden der Debatte und Runden von Reflexen völlig aus dem Blick geraten, dass ja nicht die Schulbehörde oder die Eltern oder der Bund Deutscher Sprachschützer oder die CDU oder wer immer entschieden hatte, dass auf diesem Pausenhof zwischen äthiopischen, libanesischen, englischen, deutschen, türkischen abstämmigen Kindern Deutsch gesprochen werden soll, sondern die Kinder mit ihren Eltern und den Lehrern selbst. Da hätte man ja, wenn man dann von außen sagt, das ist nicht in Ordnung, aus irgendwelchen Wertgesichtspunkten heraus, ein veritables Demokratieproblem. Denn wenn die das selbst so beschlossen haben, weil sie sagten, das fördert den Konsens auf dem Pausenhof, dann wird niemand ausgegrenzt, das mindert die Konflikte, die sonst vielleicht entstehen, wenn sich die Leute isolieren in ihren kleinen Sprachgemeinschaften. Da muss man ja mit sehr vielen Sprachen rechnen auf manchen Pausenhöfen, wenn man die Muttersprache oder die Herkunftssprache nimmt. Wenn die also selber diese Problemlösung anbieten, dann hat es ja was völlig Bizarres, sie zu unterrichten, dass das aber kulturgeschichtlich nicht korrekt ist, wenn sie sich darauf geeinigt haben. Dann ist ja ein 1A-Beispiel für funktionierende Demokratie auf dem Schulhof. Und sowas dann in Erinnerung zu bringen und zu sagen, also dann mag dann vielleicht manch einer sagen, ja, das wusste ich ja gar nicht, dass das gar nicht von oben kam, der Befehl.
Aber das reflexhafte Reagieren hat zunächst mal den klaren Blick auf die Tatsache verstellt.
Ja, das ist eben so. Ich meine, die Leute sind in Parteien, vielleicht gehört es zu ihrer Programmatik auch oder sie sind lobbyistisch organisiert. Es gehört vielleicht zu ihrer Funktion, immer wieder eine bestimmte Melodie abzuspielen, ganz egal, was passiert. Wir haben das in den Bildungsdebatten auch. Also es kamen die PISA-Ergebnisse auf den Text und alle Melodien der 70er Jahren wurden nochmal gespielt. Die einen sagten, das Gymnasium ist es, die anderen sagten, nein, jetzt ist endlich bewiesen, dass es die integrierte Gesamtschule ist, die braucht mehr Geld. Andere haben wiederum gesagt, da muss strenger erzogen werden, siehe Südkorea. Manche sagen nein, permissiver, siehe Finnland. Alle Melodien sind nochmal gespielt worden, obwohl sie, wenn man den Text dann gelesen hat, überhaupt gar keinen Anhalt hatten in der Studie selber. Und das ist dann die Aufgabe unter anderem auch von Journalisten, wenn sie es gut machen wollen, zu sagen, nee, was steht denn da wirklich? Und können wir mal eine Sekunde warten, bevor wir die Platte, hätte man früher gesagt, als es noch Platten gab, nochmal auflegen und einfach nur nochmal abspielen. Ich glaube ja auch viele Leute im Publikum, sowohl der Demokratie als auch der Massenmedien, also sind auch ein bisschen, ich sag's mal so salopp, ein bisschen auch genervt dadurch, dass sie immer wieder dieselben Klingeltöne vorgespielt bekommen und den Eindruck haben, das kann aber nicht stimmen, dass es immer wieder dieselben Begriffe, immer wieder dieselben Urteile richtig sind.
Zur Bildungspolitik haben Sie sehr viel geschrieben, auch Bücher herausgebracht, da haben Sie Ihre eigene Meinung. Sagen Sie uns die nochmal. Es ist ein eigenes Ziel, dass wir Menschen zur Mündigkeit bringen. Adorno hätte das so formuliert. Ich finde übrigens die Formulierung Mündigkeit, die für mich nahe liegt, wenn ich Ihren Bildungsansatz sehe, die finde ich bei Ihnen gar nicht. Machen Sie da bewusst einen Bogen um Adorno? Denn Adorno ist eigentlich derjenige Philosoph gewesen, der vom Individuum am meisten verlangt hat. Mit Sicherheit noch Konnotationen, die aus dem 19. Jahrhundert kommen und vielleicht in unsere Zeit nicht reinpassen. Aber diese Erziehung zur Mündigkeit ist, glaube ich, etwas, was Sie sehr hochhalten, auch wenn Sie den Begriff nicht benutzen. Ihr Ziel dabei, das haben Sie an einer Stelle mal so formuliert, ist, dass die Identität von Menschen nicht durch jede Wirtschaftskrise angegriffen werden kann, sondern dass wir auch, wenn es mal sehr kritisch wird, was wir in Deutschland ja so momentan gar nicht erleben, noch unseren Kopf, unsere Identität bewahren.
Ja, ich glaube einfach, dass die Schulen und dann auch das, was darauf aufbaut, dann auch die Hochschulen, erst einmal eigentlich dazu da sind, so eine Art kognitive Wachheit zu befördern. Personen, die in die Schulen hineinkommen, müssen intelligenter rauskommen. Und Intelligenz ist ein sehr weiter Begriff. Also das meint nicht eine bestimmte Sorte von Intelligenz. Da gibt es meinem Gefühl nach sehr unterschiedliche Arten. Aber irgendwie ist auch der Verstand, der sich darin beweist, eine Mathematikaufgabe zu lösen und der Verstand, der sich darin beweist, einen Vertrag durchschauen zu können und der Verstand, der sich darin beweist, ein Gedicht zu verstehen. Die sind irgendwie verwandt. Das ist mein Gefühl. Ich bin kein Philosoph, aber ich habe den Eindruck, da gibt es irgendwie eine Wahlverwandtschaft zwischen diesen Sorten von Verstand, Intelligenz, kognitiver Leistung. Und das ist so etwas, was die Schule vermitteln sollte. Und sie hat ja eine lange Tradition und auch Erfahrung, wie das geht, an welchen Materialien man das eigentlich am besten lernt. Natürlich gibt es da auch einen Wandel, dann wird das eine ersetzt. Man sagt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Aber das ist eigentlich das, was ich finde, was Bildung irgendwie ausmacht. Und das würde dann jemanden ausstatten, wenn das gelingt, wenn man sagt, das hat irgendeinen Erfolg, die hat irgendwas bewirkt. Die Kinder und Jugendlichen sind nicht nur einfach älter geworden in den Schulen. Und wenn das dann gelingt, dann stelle ich mir eigentlich vor, als den Erfolg der Schule, dass so eine gewisse Unabhängigkeit von Personen entsteht, die dem Leben der Gesellschaft, ihrer Wirtschaft, der Politik, der Wissenschaft, den Meinungen, die es gibt, nicht so ausgesetzt sind, weil sie sich ihren eigenen Reim darauf machen können. Und zwar ein eigener Reim, der aber noch ein Reim ist, also der nicht einfach nur ein Dafürhalten ist, dass jemand halt sagt, naja, da habe ich eine eigene Meinung und oft sind ja gerade solche Meinungen gar nicht sehr eigen, sondern von der Stange, sondern die so nachdenken können und sagen, ah, das scheint mir so, die wissen, was ein Argument ist, die auch einen Fehler erkennen oder eine Phrase, das finde ich zum Beispiel elementar für Unterricht. Und zwar über alle Fächer hinweg, das kann eine politische Phrase sein, die man erkennen sollte, wenn sie jemand ausspricht. Das kann aber auch eine biologische Phrase sein oder eine Phrase über den Kosmos oder eine Phrase über Religion oder über Kunst. Also das Durchschauen von falschen Gedanken ist, finde ich, eine ganz wichtige Aufgabe der Schulen und das kann eigentlich auch nur dort geleistet werden.
Jetzt haben wir aber diese Reihe und wir haben die Reformbestrebungen seit Willy Brandts Zeiten in der Politik und in der Bildungspolitik und sie kommt zu einem Befund, der eigentlich sagt, das bewegt gar nichts. Das sind auch viele Schritte nach hinten. Sie kommen zu Sätzen wie, noch mehr Bildung hätte auch die Lehman-Pleite nicht verhindert. Sie stellen dar, dass aus dem Bachelorstudiengang im Grunde genommen keine studierten Menschen hervorkommen. Man studiert eben nicht mehr Biologie, sondern Wasser, weil man nachher zum Stadtwerk will. Das war eine Ihrer Formulierungen, über die ich lachen konnte. Das sind ja Blicke in die Realität, die deutlich machen, dass Bildungspolitik eigentlich an ihre Grenzen gekommen ist. Vielleicht auch aus einem Aspekt heraus, den Sie betont haben, dass über Reformen zu reden viel einfacher ist, als über das zu reden, was verändert werden soll.
Ja, ich denke vor allem, dass die Reformen und das, was die Politik oft meint, tun zu müssen, um einen Zustand zu verbessern, oft an dem eigentlichen Unterrichtsgeschehen, sowohl der Hochschulen wie der Schulen, auch vorbeigehen. Das eigentlich gar nicht erreichen, sondern nur am Ende Bürokratie oder Weiterbildungsgymnastik bedeuten. In der Klasse selber aber ganz andere Gesetzmäßigkeiten, die oft gar nicht erreichbar sind, von Politik herrschen. Und daraus kann man eigentlich nur den Schluss ziehen, dass es eigentlich zu einer vernünftigen Bildungspolitik gehören würde, relativ viel lokale Autonomie zuzulassen. Es ist eben nicht das, was in dem einen Stadtteil richtig ist, in dem anderen auch richtig. Es ist eben nicht das, was für den Biologieunterricht richtig ist, auch für den Deutschunterricht richtig. Und so gilt es auch für die verschiedenen Fächer an den Universitäten. Also müssen diese Entscheidungen, die dann getroffen werden, wenn das so ist, wenn es so um lokale Intelligenz geht, und um lokale Klugheit des Umgangs mit einem Phänomen, Geschichtsunterricht hier oder Physik dort oder Hauptschule hier und Gymnasium dort, muss eigentlich den Leuten, die sich auskennen, relativ viel Spielraum gelassen werden. Und das würde eigentlich ein, wenn man so will, noch viel föderalistischeres Bildungssystem nahelegen, als wir es haben. Denn wir haben ja so eine Art Pseudoföderalismus, wo es so heißt Ländersache und dann einigt man sich dann in der KMK wieder auf die Gemeinsamkeiten. Man holt also ganz vieles wieder zurück, was an lokaler Autonomie denkbar wäre. Das wäre so ein bisschen meine Position, dass ich eigentlich denke, man sollte denjenigen, die die Schüler vor sich haben, viel mehr Spielraum lassen. Natürlich muss es Standards geben, dass die Prüfung verkörpert so etwas, dass man sagt, die Prüfungen müssen informativ sein. Prüfungen zum Beispiel, durch die niemand durchfallen kann, sind keine. Wenn man an einer Prüfung nicht scheitern kann, spricht sich das rum. Aber im Grunde genommen viel lokale Autonomie derjenigen, die sich auskennen, was unter anderem auch dazu führen würde, dass man das Personal nicht so zermürbt. Denn das ist ja ein Effekt vieler Reformen, nicht nur in der Bildung, nicht nur im Schulsystem, sondern überall in der Gesellschaft, dass die Reformen vor allem das Personal zermürben, weil es ständig von einer Ecke in die andere getrieben wird. G8, dann G9, dann wieder G8, dann vielleicht wieder G9 oder optional. Und immer mit riesigen Konferenzen, Papieren, Bürokratie, Abstimmungsverfahren, Frustrationen unterliegenden Minderheiten und so weiter und so fort. Und wenn man dann zum Beispiel G9 am Ende wieder hat, auf diesem irrsinnigen Umweg über G8, dann hat man nachher wieder den Eindruck, na, hätten wir doch einfach G9 gelassen. Oder G8. Eins von beiden, aber nicht dauernd dieser Wechsel. Also die Schonung des Personals, finde ich, ist ein wichtiger Gesichtspunkt für Organisationen.
Sie hören SWR2, Zeitgenossen mit dem FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube. Warum haben Sie Volkswirtschaft mit Diplomabschluss Ihrem ersten Studiengänge nochmal draufgesattelt? Sie haben bei Philosophie, Germanistik, Kulturwissenschaften studiert und dann nochmal VWL. Ist ungewöhnlich.
Ja, warum? Kunstgeschichte war es. Ich habe ja abgebrochen. Ich habe ja nach 6 Semestern das andere Studium abgebrochen. Aus verschiedenen Gründen. Ich war, das mag jetzt kurios klingen für einen Journalisten, ich hatte so ein bisschen Schreibhemmungen. Ich war jemand, der eigentlich Schwierigkeiten hatte mit dem Schreiben. Vielleicht hat man sich damals auch unter so einen wahnsinnigen Originalitätsdruck gesetzt. Man las also Texte von Adorno oder Heidegger oder Hegel und meinte, das müsse dann so ähnlich aussehen, was man selber zu Papier bringt. Und das ist natürlich eine Garantie, wenn man so denkt, dass man gar nichts schreibt. Zum Teil war es aber auch so, dass ich ein bisschen dachte, was an der Universität kann man eigentlich studieren, was man nur an der Universität machen kann. Was man also nicht in einer Art Selbststudium oder Lektüre oder im Gespräch mit Freunden, die sich auch auskennen, machen kann. Und da ist sicherlich Volkswirtschaft eine sehr gute Antwort. Es gibt niemanden, der privat Volkswirtschaftslehre zu Hause studiert. Das habe ich gemacht. Ich habe es ganz gern gemacht. Ich hatte auch vor dieser Art von Mathematik, die ist ja nicht so anspruchsvoll, die dort gepflegt wird, hatte ich jetzt keine großen Sorgen. Das ist sicherlich eine Voraussetzung. Und deswegen habe ich es eigentlich ganz gerne studiert, obwohl ich dann am Ende biografisch daraus gar nichts mehr gemacht habe, weil dann kam die Soziologie, dann kam das Lektüreerlebnis Niklas Luhmann und dann war eigentlich auch die Volkswirtschaftslehre wieder eine Vergangenheit.
Und von diesem Studium bis zu dem, was Dan Diener, Ihr Laudator, morgen bei der Börne-Preisverleihung sagen wird, ist nur ein ganz, ganz kurzer Schritt. Ist ja auch nur ein ganz kleines Thema, das er morgen anschneiden wird, hat er mir verraten, nämlich Offenbarung und Geschichte. Wie finden Sie sich denn in diesem Spannungsverhältnis wieder? Einerseits mit Sicherheit durch Ihre wunderbare Biografie, die Sie über Max Weber geschrieben haben. Denn da spielt natürlich der Protestantismus als Kernthese für die Entstehung des Kapitalismus eine Rolle. Aber wie finden Sie sich auch persönlich da wieder? Offenbarung und Geschichte.
Naja, ich denke, selbst wenn man kein konfessionell gläubiger Mensch in seinem engeren Sinne ist, ist es doch so etwas, was in den Religionen sich immer verkörperte, wie soll man sagen, eine Art Dynamisierung des Verhältnisses zur Welt. Ja, also jedenfalls in den Religionen, die gerade Max Weber als Erlösungsreligion anspricht und sagt, das Gefühl, dass man irgendetwas mit dieser Welt, die man vorfindet, anfangen sollte und sich nicht nur einfach, dafür stand für ihn der Konfuzianismus nach seinem Kenntnisstand, sich nicht nur einfach anpassen sollte, so anschmiegen den Verhältnissen und sagen, wie komme ich da am besten irgendwie durch oder so, sondern dass man irgendwie sowas sich vornehmen sollte. Und das ist dann an Begriffe wie Pflichtgefühl oder Tugend, aber auch Eros gekoppelt, dass man sagt, es gibt eine Art Wille. Der Wille spielt eine Rolle in der eigenen Lebensführung. Man führt sein Leben. Und das ist sicherlich ein Impuls, der aus diesen Traditionen kommt, der auch nicht natürlich ist. Natürlich ist eher das andere, das, was Weber traditionalistisches Verhalten nennt. Also wenn ich am Mittwoch gefragt werde, warum ich etwas tue, zu sagen, ja, das habe ich am Dienstag auch getan. Aber was führt einen eigentlich darüber hinaus, über diese schwache, etwas passive Welteinstellung? Und das ist sicherlich etwas, was aus diesen Traditionen hervorgeht, aber natürlich auch aus der großen Literatur wäre das für mich so Impulse zu sagen, das Leben ist etwas, was seine Struktur auch aus sich gewinnen sollte. Nie vollständig aus sich gewinnen kann. Es gibt immer den Zufall, es gibt die Umwelt, es gibt die anderen natürlich. Aber Lebensführung ist nicht so etwas, was einfach nur eine Art Reaktion auf Umwelt ist.
Mit Börne, mit Marx steht der Kapitalismus ja am Anfang und gleich Marx hat das Ende dieses Kapitalismus ausgerufen. Max Weber hat dann Besonderheiten beschrieben, zum Beispiel den Arbeitsethos, der am Anfang stand. Und da ist ein zweites Element im frühen Kapitalismus oder im Kapitalismus 19. Jahrhundert, nämlich die Kreditwirtschaft. Die Kredite wurden vergeben für Unternehmen und derjenige, der einen Kredit haben wollte, musste glaubwürdig sein. Der nächste Umbruch kam dann, wo Kredite vergeben wurden für Konsumenten. Und da sagen Sie, ist die Krise eingetreten, denn jetzt geht es nicht mehr um Arbeit und Erfolg, sondern es geht um Konsum und Prestige. Und da bricht im Grunde genommen die Grundfeste des alten Kapitalismus zusammen. Können Sie uns das nochmal erläutern?
Ja, ich glaube, es ist eine Art, die Entwicklung des Kapitalismus ist eine Ausdehnung seiner Prinzipien aus der Produktion heraus in alle anderen Sektoren, insbesondere in den Konsum hinein. Also er gewinnt seine Dynamik natürlich nur, wenn es Kunden für das gibt, was entsagungsvoll produziert worden ist. Weber stellt sich den Kapitalismus ja als eine Art Organisationsform der Wirtschaft vor, deren Mentalität eher asketisch ist. Nun können sie asketisch herstellen, aber für wen? wenn Sie sagen, ich habe ein Geschäft und meine Kunden sind Asketen, dann haben Sie vermutlich ein kleines Geschäft. Denn die brauchen ja nicht viel. Also ist die Dynamik des Kapitalismus ganz stark an den Konsum gebunden, was uns sowohl, was die Kreditwürdigkeit und diesen Aufbau, Immobilienkredite für Leute, die gar kein Einkommen haben, Kredite für Länder, die wirtschaftlich nicht leistungsfähig genug sind, um sie zurückzuzahlen, aber auch Strukturen, die uns, ja, wie soll man sagen, fast den Konsum aufzwingen, dass wir sagen, es geht gar nicht ohne permanente Extension des Konsums und dann mit entsprechenden zum Beispiel ökologischen Problemen, Problemen der gesunden Ernährung, dass man sagt, so viel Fleisch, wie da konsumiert werden muss, gibt es gar nicht. Also muss man langsam anfangen, in das Fleisch irgendwas anderes reinzumischen, damit man noch genug Stück absetzen kann. Das sind sicherlich so Problemlagen unserer Welt, die, was ja häufig der Fall ist, an etwas, was eigentlich gut ist, Marktwirtschaft oder so, das gleichzeitig zum Produzenten von etwas macht, was wir eigentlich ablehnen müssen. Und dann haben wir ein richtiges Dilemma. Wenn das Gute und das Schlechte gleichzeitig wächst und eventuell sogar aus der gleichen Quelle, dann helfen uns auch Wertereden an der Stelle gar nicht mehr sehr viel. Wer weiß, vielleicht ist dann ein gewisser Asketismus, der dann zum Beispiel bei der ökologischen Bewegung zumindest vorgesehen ist, aber immer praktiziert wird, ist eine andere Frage, wäre dann vielleicht ein Ausstieg. Aber das ist natürlich wiederum kein Massenprogramm, insbesondere Politiker, die das predigen. Ich glaube, die Grünen hatten so ihre Erfahrung, wenn man da irgendwie einen autofreien Sonntag vorschlägt, dann ist die Wiederwahl aber stark gefährdet. Aber das sind so Dilemmata unserer Gesellschaft, Probleme, bei denen wir auch noch nicht sehr weit sind. Also was ihre mögliche Lösung angeht.
Unserem Spitzenpersonal. Wenn unser Spitzenpersonal am Beginn einer Krise, einer Bankenkrise hergeht und sagt, sie wird den Staatshaushalt führen wie die schwäbische Hausfrau. Also Frau Merkel hat das ja gemacht. Was haben Sie in dem Moment damals gedacht, als Sie das in den Nachrichten gehört haben?
Na, da musste ich schon an etwas denken aus meinem Studium. Ich habe unter anderem bei einem Berliner Keynesianer studiert, Hajo Riese. Und wenn man dort etwas lernte, dann war es, dass individuelle Haushaltsführung und volkswirtschaftliche Haushaltsführung nichts miteinander zu tun haben. Ein individueller Haushalt kann sich gesund sparen, eine Volkswirtschaft kann sich nur kaputt sparen. Ja, das war damals die Botschaft, die mir sehr einleuchtete. Ich habe bisher auch kein gutes Gegenargument dagegen gehört. Das fiel mir bei der schwäbischen Hausfrau ein, dass ich eigentlich so innerlich dachte, Kategorienfehler.
Kann man das noch auf die Griechenland-Debatte übertragen? Wir sind doch dabei, diesen Staat kaputt zu sparen.
Ja, es ist sehr schwierig. Also ich bin wirklich kein Experte und ich bin persönlich eigentlich auch kein Freund von Leuten, die ihre Empfehlungen zu Griechenland mit dem Satz einleiten, eigentlich verstehe ich ja nichts davon, und dann trotzdem eine Empfehlung abgeben und irgendwie wissen, was demokratisch jetzt korrekt wäre oder fiskalisch korrekt oder politökonomisch. Also insofern würde ich mich da gerne ein bisschen zurückhalten. Aber sicherlich ist es so, dass eines der großen Dilemmata in diesem Fall ja ist, dass eine Weiterführung dieser Finanzierung genauso aussichtslos ist wie ihr Stopp. Und dass man sagen kann, wenn die jetzt eine eigene Währung bekommen sollten, die Drachme wieder eingeführt wird, was wird wohl der Wert dieser Währung sein? Was wird er insbesondere sein, wenn die Analogien zu anderen Schuldenschnittländern des Typs Ecuador oder Argentinien, wenn die Analogie ihre enge Grenze hat, darin hat, dass die kein Öl und keine Rohstoffe besitzen, wenn man jetzt Olivenöl nicht als Quelle von Reichtum mal annehmen möchte. Also man kommt natürlich dann sofort in Spezialprobleme hinein. Ich habe auch ein gewisses Verständnis dafür, für die Ratlosigkeit des politischen Personals, das im Grunde genommen eigentlich gerne die Zeit zurückdrehen würde und sagen, vielleicht haben wir am Anfang Fehler gemacht aus politischen Opportunitäten, hatten Fantasien über die Europäische Union, die sich jetzt einfach als haltlos erweisen.
Kommen wir aus der hohen Theorie zurück nochmal zu den Typologien, die Ihnen ja als Feuilletonist und als Journalist auch näher liegen. Ich fand das sehr eindrücklich, dass, als Sie schilderten, dass zu Max Webers Zeiten, die Buddenbrook schildern das ja auch noch so, da war der Bürger, der ökonomisch eingebundene Bürger, der sollte weitsichtig sein, aber hart. Hart in diesem protestantischen, ethischen Sinne. Und der neue Ökonomist, den wir in London und natürlich hier in Frankfurt erleben, den beschreiben Sie als weich und kurzsichtig.
Ja, ein bisschen. Wie soll man sagen, die Rücksichtslosigkeit, die im Kapitalismus eingebaut ist, dass man sagt, Konkurrenz und einer verliert eben und ist dann pleite. Oder, was Weber sehr umtrieb, man gibt den Freunden denselben Zinssatz wie den Feinden. Man nimmt keine persönlichen Rücksichten. Diese Rücksichtslosigkeit hatte eine Zeit lang so eine Art Korrespondenz im Habitus der Leute. Heute ist das ja anders. Heute ist ja einerseits die Kurzfristigkeit der Orientierung ganz stark, also dass man sagt, dass die Quartale entscheiden über den Verbleib der Leute in ihren Positionen, eine gewisse Kurzatmigkeit. Übrigens auch in anderen politischen Sektoren, Wiederwahlfragen. Ist Bildungspolitik eigentlich sinnvoll, wenn das nur mein Nachfolger die Ernte einfährt? Großes Thema in der Politik. Also einerseits die Kurzfristigkeit und das Weiche ist so ein bisschen dieses, wie soll ich sagen, dass die Leute sehr schnell nervös werden, wenn der Wohlstand ein bisschen abnimmt. Wo man sagt, wir haben ja Generationen erlebt, die unter Umständen in diesem Land und in anderen Ländern und in anderen Ländern auch gleichzeitig heute gesellschaftliche Umstände, in denen man sehr, sehr viel ertragen muss, ohne jetzt verrückt zu werden oder ohne Suizid zu begehen oder ohne in vollständige Lethargie zu verfallen. Wie stellt man sich eigentlich eine bundesdeutsche Gesellschaft 1950 vor oder vor der Bundesrepublik 1945 mit Geburtenraten? Also wenn heute die Leute sagen, das passt nicht mehr zu meinem Lebensentwurf, das kann ich nicht mehr, das geht nicht und so, muss ich das subjektiv hinnehmen? Das ist ja auch ihre Entscheidung. Ich will sie auch nicht korrigieren. Man erlaubt sich nur vielleicht die Rückfrage, wie konnte das eigentlich sein, dass unter Umständen, die unendlich viel entsagungsvoller waren, solche Überlegungen keine Rolle spielten. Das meinte ich so ein bisschen mit weich. Also es gibt so ein abnehmendes Gefühl, dass Lebensführung auch heißt, sich durchschlagen unter widrigen Umständen und nicht sofort nervös werden und nicht sofort schreien oder weinen oder sich beklagen und sich beschweren.
Weich meint ja auch was sehr Positives, dass das Menschen sind, die ihr Gegenüber, ja, die Umgebung, die alles sehr flexibel im Griff haben und reagieren können. Sie sagen ja auch, das ist ein Typus, der genauso gut in den Medien landen könnte oder in der Werbung. Da braucht man diesen gleichen Typ. Also ich stelle mir ein bisschen, nicht jeder kennt Bankmanager auf diesem Niveau, aber ich stelle mir so Pep Guardiola-Typen eigentlich vor, der permanent darauf reagiert, was macht der Gegner?
Interessante Frage, wo Herr Guardiola auf dieser Skala von hart und weich einzuordnen wäre. In der Müller-Wohlfahrt-Affäre war ja eher der Harte, der irgendwie sagte, die Spieler, das ist das Material und ich brauche die gleich wieder und die dürfen nicht sich so lange erholen und so. Schwer zu sagen, aber Sie haben schon recht. Dieser Habituswandel oder Mentalitätswandel, den wir haben, ist natürlich einerseits so eine gewisse stärkere Reagibilität. Man weicht schneller aus und sagt, ach, wenn das nicht funktioniert, dann hängen wir nicht dran. Also man ist nicht so hartnäckig vielleicht. Ja. Und das andere, was sicherlich auch sehr positiv ist, muss man auch dazu sagen, wir sind ja eine Gesellschaft in unseren Zonen, die zum Beispiel extrem sensibel gegenüber körperlicher Gewalt ist. Ja. Das ist ja in den vergangenen 100 Jahren ein immenser Prozess. Und ich würde das bejahen, ja, dass man ganz empfindlich ist, wenn jemand sagt, ich schlage meine Kinder. Dann würde man sagen, das ist die Bewerbung um sozialen Ausschluss.
Der Papst hat zu spüren bekommen.
Der Papst mit seinen Ohrfeigen, die sicherlich ein bisschen so dahingesagt waren. Aber auch das, dass man einfach sagt, wir sind eine Gesellschaft, die sagt, nein, nein, wenn wir ein Problem haben, sei es jetzt in der Erziehung, sei es mit anderen Ländern, sei es in Organisationen, das kann auf keinen Fall mit körperlicher Repression gelöst werden. Das macht dann Probleme, wenn wir in Situationen eintreten, in denen faktisch Krieg stattfindet und ein einzelner Toter schon die Frage des Sinns eines solchen Krieges aufwirft. Auch das historisch ja völlig singulär, wenn man überlegt, wie Kriege geführt wurden, ja, mit welcher Indifferenz dem gegenüber, also jedenfalls politischer Indifferenz, wie viele da sterben mussten, täglich. Ja. Aber es ist natürlich operativ ziemlich schwer zu sagen, wir führen einen Krieg, aber Tote soll es keine geben. Aber das ist ein Ausdruck von etwas, was ja eigentlich sehr gut ist. Nämlich einer extremen Sensibilität und insofern Weichheit gegenüber der Verletzung von Individuen bis hin zu ihrer Tötung.
Sie schreiben wenig über den Islam, habe ich den Eindruck. Warum? Da ist doch der höchste Aufklärungsbedarf, den wir haben. Wir können natürlich so beschreiben, wir leben in einer Gesellschaft, wo die Ohrfeige tabuisiert ist. Und das ist seit der Aufklärung und seit wir, glaube ich, sozialer geworden sind und diesen Hitlerismus und das alles hinter uns gebracht haben. Wir sind ziviler geworden. Und dann passiert in dieser Welt so etwas, dass die Welt um uns herum zusammenbricht. Ist das in irgendeiner Form mit irgendeinem Kriterium der Kapitalismuskritik Max Webers oder Jürgen Kaubes zu erklären?
Naja, ich hatte ja schon gesagt, die Moderne ist einerseits, steigert sie das Gute und sie steigert aber auch, das wissen wir in Deutschland ganz besonders gut, sie steigert auch das Schlechte, um nicht zu sagen das Böse. Auch die Gewaltbereitschaft ist extrem in der modernen Gesellschaft. sodass man immer genau angeben muss, wovon redet man denn gerade, wenn man wir sagt. Und was sind die Bedingungen dieses wir? Zum Beispiel, was sind die Wohlstandsbedingungen? Also wenn die an den Wohlstand gewöhnten oder die den Wohlstand vor sich sehnten, aber nicht an ihm teilhaben können, wenn die empfindlich sind, dann kann das natürlich dazu führen, dass die dann sagen, dann holen wir es uns eben. Oder es genügt uns schon die Rache an denjenigen, die sich da irgendwie in den Zonen der Seligkeit brüsten, dass das aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit, ihrer Aufklärung und was weiß ich, ihnen sozusagen zusteht. Ja. Also damit ist jetzt das Thema der religiös motivierter Gewalt, die es ja nicht nur im Islam gibt, sondern die entsprechenden Studien von Religionswissenschaftlern weltweit nehmen eigentlich keine Religion davon aus. Selbst der sehr friedlich behandelte, oft thematisierte Buddhismus ist zu außergewöhnlichen Gewaltaktionen in gewissen Ländern fähig.
Zum Schluss der Sendung.
Sie haben beschrieben, da spielt Ihre Lektüre Luhmanns natürlich eine Rolle und Ihre soziologischen Hintergründe, dass die Rationalität eines Sektors die Kalamität des anderen sein kann. Wir hatten es ja am Anfang schon mal gesagt, Staatshaushalt und Privathaushalt ist was Unterschiedliches. Wer die Gesundheitsreform durchzieht, richtet vielleicht eine Kalamität wieder auf einer anderen Ebene an, vielleicht sogar bei dem Patienten. Wer, glauben Sie, sollte in der Öffentlichkeit das alles erklären? Wer ist die richtige Instanz?
Ich würde so verschiedene Öffentlichkeiten mir vorstellen, die über all diese Dinge nachdenken sollten und überlegen sollten, was davon wem mitteilbar ist. Also eine große Öffentlichkeit ist für mich Schule und Universität. Ist eine Teilöffentlichkeit. Aber das ist sicherlich etwas Wichtiges. Wie bilden wir die Lehrer aus? Das ist für mich eine elementare Frage. Ein zweites großes Publikum sind die Wähler. Können wir die politische Rede und das politische Argument verbessern? Weniger sprüchehaft, weniger reflexhaft, weniger auf Mikrofone hin orientiert. Entschuldigung, wir sitzen selber vor dem Mikrofon, aber ich meine andere. Zum Beispiel, wird es besser, wenn man ihnen etwas mehr Zeit gibt?
Brauchen wir für solch ein Projekt die FAZ?
Diese Zeitung, ich bin ganz stolz auf die, die macht das eigentlich ganz gut. Die macht es mal besser, mal schlechter, wie alle. Aber die Möglichkeiten, die wir hier haben, ich hatte es ganz am Anfang gesagt, dass wir lesen können und vielleicht nicht immer sofort aus der Pistole geschossen ein Rezept oder eine Schlagzeile produzieren müssen. Die sollten wir nutzen jedenfalls. Und wenn wir sie noch nicht genutzt haben, dann müssen wir sie noch mehr nutzen. Also ich bin nicht gegen Medienkritik, gar nicht, überhaupt nicht. Aber dass es eine Öffentlichkeit gibt, in der Leute, wenn man so will, professionell sich damit beschäftigen, einen Blick auf die Welt zu gewinnen, wie er so noch nicht da war. Die Welt in so eine Seitenbeleuchtung zu setzen, was im Feuilleton sehr häufig der Fall ist oder so. Das finde ich eigentlich eine gute Erfindung des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Und die Tradition sollte man nicht abbrechen lassen.
Wird die Tradition fortgesetzt werden, also Journalismus mit Distanz, mit Ruhe, mit Besonnenheit, mit auch dem nötigen Geld, diese Distanz und Ruhe herzustellen im Internet?
Ich bin eigentlich ganz optimistisch. Das Internet ist eine sehr junge Veranstaltung. Wir wissen offen gestanden noch nicht genau, was es eigentlich ist. Es ändert sich alles ständig. Jetzt hört man, Microsoft hat Schwierigkeiten. So, von soeben war das noch der Weltkonzern überhaupt und die Krake und das Monopol. Also es ändert sich alles sehr rapide. Wir sind mediengeschichtlich in einer Frühphase dieses neuen Mediums, das ein sehr originelles und sehr machtvolles und kurioses und abwechslungsreiches Medium ist und alles das Gute und das Schlechte enthält und den größten Quatsch und die intelligentesten Beiträge, sodass wir noch viel lernen müssen mit dem Medium. Es kann sein, dass wir ökonomisch vielleicht mehr Zeit bräuchten, um es wirklich zu lernen. Es könnte sein, dass die eine oder andere Organisation am Lernen durch Illiquidität gehindert werden wird. Aber insgesamt wüsste ich nicht, warum, wenn es intelligente Bürger gibt, die sich irgendwie informieren wollen und das alles nicht selber machen können, sondern sich von jemandem informieren lassen wollen, dem sie vertrauen aufgrund der Leistung, die angeboten werden. Wenn es das gibt, warum soll es dann nicht Zeitungen geben? Welche Form sie haben, auf welchem Material sie ihre Artikel präsentieren, in welchen Abständen sie das tun, in welchem Spezialisierungsgrad? Sind es Magazine, sind es Tageszeitungen? Das ist alles eine offene Frage. Das ist eine Frage, die in diesen Organisationen und in diesen Märkten entschieden werden muss. Aber dass praktisch intelligente Texte verschwinden, das glaube ich nicht.